Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Am 17. Mai findet in Ingolstadt das erste Gourmet-Festival statt, powered by The Flying Schlemmer. Wie heißt das ganze Festival? Gurt, denn wir sind uns einig, es gibt nichts Besseres als was Gurts. Was erwartet euch? Sterneköche, und ihr kennt sie alle vom Podcast, Spitzenweine, Klassikers und Live-Musik. Wenn du dabei sein willst, musst du ganz schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Alle Infos findest du auf www.gourmetfestival-ingolstadt.de. Ich freue mich, wenn wir uns am 17. Mai in Ingolstadt sehen, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Koch bei den Gästen mit im Raum, oder sie sehen alles, was passiert. Vor allen Dingen sehe ich aber auch, was passiert bei ihnen. Was passiert, wenn sie den ersten Löffel mit dem Essen im Mund nehmen, oder du kannst es nicht verstecken, die ersten ehrlichen Emotionen, wenn du mal hörst oder so dieses Ganze, das ist auch für mich als Koch, auch wenn du hinter diesem Gericht stehst, das ist einfach so ein schönes Gefühl, so diese, die Leute gucken sich an, strahlen dabei, sie genießen es richtig, und das ist so cool, dass du das als Koch wirklich miterleben kannst.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Es ist mal wieder Zeit für einen Stopp in der Schweiz, und diesmal bin ich zu Gast bei einem Sternekoch, der hier in einer Industriehalle ein eigenes Konzept fährt. Denn wie ihr wisst, sagen mittlerweile ja viele Sterneköche, man soll sich bei ihnen zu Gast fühlen wie in einem Wohnzimmer. Nur mein heutiger Gast, der hat sein Restaurant gestaltet wie ein Wohnzimmer in einem Loft. So könnte es aussehen, oder so sieht's aus. Und was auch noch besonders ist, hier steht keine Gastroküche, so wie man sich so vorstellt, sondern ich würde sagen, so eine handelsübliche Haushaltsküche, vielleicht ein bisschen hochwertiger. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Christopher Knipschitt.
Ja, hallo, hi, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich.
Du kommst ja ursprünglich aus dem Sauerland.
Genau, gebürtig aus dem Sauerland, tatsächlich. Dort aufgewachsen im elterlichen Betrieb, auch ein kleines Familienhotel, und von da aus dann hat es mich in die Schweiz verschlagen.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt 2024 deinen Stern hier erhalten, also relativ frisch. Was verschlägt einen, oder was hat dich dazu veranlasst, dein Restaurant in der Schweiz zu öffnen und nicht in den heimischen Gefilden im Sauerland?
Ja gut, also ich bin seit 2015 nach der Ausbildung bin ich in die Schweiz gegangen, mit kurze Zeit später mal in Heidelberg gewesen noch. Und dann hat es dann doch wieder in die Schweiz verschlagen, weil es einfach ein wunderschönes Land ist. Es macht zum Arbeiten sehr, sehr viel Spaß. Die Kultur, was das Essen angeht, ist hier nochmal was ganz anderes, habe ich so manchmal das Gefühl. Und dann habe ich zuvor schon hier in der Gegend gearbeitet, 2 Jahre, war Küchenchef. Und habe dann daraufhin gesagt, hey, ich will einfach mein eigenes Ding machen. Ich will den Leuten zeigen, was wir können. Und so hat das eine dem anderen gefolgt.
Gibt es eigentlich in der Schweiz mehr, also ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele deutsche Köche in der Schweiz. Gibt es eigentlich mehr deutsche Köche oder mehr Schweizer tatsächlich?
Boah, das ist eine ganz gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe in meiner Laufbahn in der Schweiz viele deutsche Köche erlebt als meine Chefs. Auch viele Arbeitskollegen, die Deutsche waren. Schweizer sieht man selten. Also was heißt selten? Selten ist das falsche Wort, aber du siehst sie immer wieder mal. Aber ich glaube schon, dass so Deutschland und Österreich oft in der Gastronomie hier die Oberhand hat.
Jetzt habe ich es ja bereits angeteasert, du kochst hier wie in deinem Wohnzimmer. Was sind für dich die Vorteile von deinem Konzept hier?
Ich würde mal sagen, es ist was ganz anderes als im klassischen Restaurant, weil du kommst rein, es sieht aus wie zu Hause, du hast eine Lounge mit dabei, du hast wirklich die Haushaltsküche, die vorne steht. Und ich mache das mit der Johanna, meiner Geschäftspartnerin, nur zu zweit, und wir wollen einfach, dass die Leute sich bei uns daheim fühlen, und wir haben auch wirklich das Gefühl, dass ab dem ersten Schritt, den du hier reinmachst als Gast, du dich willkommen fühlst, du fühlst dich zu Hause, und wir sind auch mit jedem Gast immer direkt per Du, was halt wirklich diese, wie das Heimelige so ausmacht, und ich glaube, die Gäste schätzen das sehr, dieses private Ambiente, nicht zu viel drumherum, und von daher glaube ich schon, dass wir dadurch einen guten Schritt gemacht haben.
Man könnte ja schon meinen, hier durch die nächste Tür kommt dann Schlafzimmer, Badezimmer etc. Und ihr seid ja auch nur zu zweit. Also es ist ja tatsächlich so wie, weiß ich nicht, wenn man zum Pärchenabend kommt, vielleicht auch einen Spieleabend macht oder etc. Also du hast ja wirklich dieses Gefühl wie zu Hause am Ende des Tages.
Ja, definitiv. Also das ist auch, ich meine, ich stehe allein in der Küche, mache alles, die Johanna unterstützt mich, aber wenn ich mal so Kräuter zupfen muss oder sonst was, die Arbeiten, die man ganz gerne abgibt, und sonst kümmert sich Johanna mit so viel Leidenschaft um die Gäste, und da wir es einfach zu zweit machen, fühlst du dich halt gleich super, super wohl und das macht einfach total Spaß. Oder auch mit den Gästen im selben Raum zu kochen, die Leute sind jederzeit willkommen aufzustehen, mir über die Schulter zu schauen, also das ist für uns beide auch wirklich was Cooles und wir werden auch ganz oft gefragt, ob wir hier schlafen oder nicht.
Wie machst du das jetzt du? Also ich glaube, davor war es Dominik Wachter im Prien am Chiemsee. Er hat auch eine sehr Mini-Küche, Gastro-Küche und er kocht tatsächlich nur zu zweit. Du bist jetzt der erste Gast, sag jetzt mal, der wirklich ein Restaurant sagt, er kocht komplett alleine. Krank sein ist aber bei dir dann auch nicht.
Ja, also es ist, es macht unfassbar viel Spaß, oder? Es ist so, du kannst deine eigene Handschrift auf die Teller bringen, du kannst sagen oder kannst einfach sagen, ich stehe zu 1000% dahinter. Klar ist es anstrengend, definitiv, aber wir machen es ja auch nur im kleinen Rahmen. Also wir haben maximal 16 Gäste am Abend und wenn die alle 7 Gänge nehmen, ist es schon viel, vor allen Dingen, weil wir auch selber abwaschen mit dem ganzen Snacks drumherum, Amüs und so, da kommt schon einiges zusammen. Aber wir machen es beide mit Herzblut, mit voller Leidenschaft und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Wenn du ausfällst, wie läuft's dann?
Ja, Klopf auf Holz. bisher bin ich noch nicht ausgefallen. Wobei einmal war ich wirklich so todkrank. Da habe ich gesagt, hey, wenn wir Mittwoch wieder aufhaben und die Gäste kommen, es geht nicht, ich kann mich nicht so vor die Leute stellen. Dann haben wir die Gäste angerufen und haben gesagt, hey, könnt ihr an einem anderen Tag kommen, das Glas Champagner geht auf uns.
viele sagen ja mittlerweile, haben wir ja auch immer wieder, Cam as you are. Muss man aufpassen, dass es nicht irgendwann eine Floskel wird?
Ja, was heißt Floskel? Also ich glaube schon, dass es dieses Cam as you are, das immer mehr wichtig wird, oder? Du willst den Leuten ja auch die Hemmschwelle nehmen, in ein Sternrestaurant zu gehen. Für viele ist das Sternrestaurant immer noch was Besonderes. Es soll auch immer was Besonderes bleiben. Aber ich glaube, dieses, ja, du kannst immer kommen, wie du willst. Also, es kann jeder selber entscheiden, oder? Ich finde, du brauchst auch nicht nach dem Aussehen urteilen oder du musst nicht sagen, hey, guck mal, der hat jetzt die und die Jogginghose an. Ob der sich das überhaupt leisten kann. Also ich finde, das ist total irrelevant, weil im Endeffekt ist jeder, der zu uns kommt, ein absoluter Genießer. Und das ist das Allerwichtigste.
Wir hatten da ja gerade am Anfang auch schon ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen. Sterneköche an sich, sag jetzt mal, haben ja schon noch dieses sehr, sehr hohe Ansehen. Jetzt hast du deinen Stern sehr frisch gekriegt. Oktober war es 2024 hier in der Schweiz. Was hat sich für dich verändert? Oder inwieweit, sag jetzt mal, kannst du sagen, hat das dein Ansehen vielleicht verstärkt oder verändert?
Ja, also der Stern ist im Oktober 2024 gekommen. Ein Jahr nach der Eröffnung war natürlich unfassbar, also das war immer ein Traum, gerade als junger Koch, wenn du anfängst und wir haben den Laden hier eröffnet mit dem Ziel, wir wollen den Stern haben, im Idealfall nach wirklich einem Jahr, das war wirklich das Ziel und das Ansehen, also was heißt das Ansehen? Das Ansehen für mich persönlich hat sich jetzt nicht verändert, ich würde sagen, wir kochen immer noch gleich, wir sind die gleichen Leute und klar wirst du jetzt vielleicht hin und wieder mal erkannt, das ist das eine, aber es gibt so viele Sterneköche auf der ganzen Welt und jeder macht für sich das Richtige. Und von daher ist es einfach wichtig, dass die Gäste auf uns zukommen, zu uns kommen und einen Abend genießen können.
Jetzt, wenn man sich bei dir hier so umschaut, du hast einen Fernseher hier hängen, ihr habt eine Lounge hier. Eine normale Haushaltsküche in dem Fall, wo man auch, sage jetzt mal, direkt mit den Barhockern davor sitzen kann, also dir direkt ja auf deine Hände schauen kann, was gerade passiert. Was ist denn für dich, sage ich jetzt mal, der Unterschied zwischen der Haushaltsküche, die du hier hast, im Vergleich zu den Gastroküchen, die du davor kennengelernt hast?
Ja gut, es gibt Gastroküchen und es gibt Gastroküchen, ne? Das ist natürlich das eine. Aber in der Gastroküche hast du natürlich die Öfen, die Induktionsplatte, die unfassbar schnell ist. Also es ist natürlich alles nochmal anders. Hier sage ich, wir kochen auf den Haushaltsgeräten. Ich habe Haushaltsöfen, die gehen bis auf maximal 230 Grad. Wenn ich hier Jus koche, bin ich immer leicht am Fluchen ein bisschen, weil die Öfen natürlich sich sofort runterkühlen und alles. Aber es hat einfach sehr, sehr viel mit Organisation zu tun.
Werbung.
Kennst du schon Tomami? Nein, dann hast du etwas verpasst. Denn diese pure Tomatenessenz überzeugt mit intensivem Tomatengeschmack und der natürlichen Umami-Würze. Ich habe für euch Tomami 1 und Tomami 2 getestet und beide haben mich total überzeugt. Der Geschmack ist unglaublich und du kannst Tomami total vielseitig einsetzen. Ich habe es ausprobiert und Tomami 1 und 2 schon in Soßen und Suppen benutzt, aber auch beim Fleisch hat es hervorragend dazu gepasst und die Gerichte runder und besser gemacht. Und du sparst dir das stundenlange Einkochen und Reduzieren von Tomaten, denn in beiden Flaschen stecken 12 Kilogramm sonnengereifter Tomaten und was ich immer ganz wichtig finde, sonst nichts. Was unterscheidet Tomami 1 und 2? Tomami 1 hat eine fruchtige Tomatennote und wenig Säure, wobei Tomami 2 total aromatisch ist. Du arbeitest in der Gastronomie und kennst Tomami noch nicht? Dann kannst du jetzt dein gratis Musterpaket mit dem Stichwort Flying Schlemmer anfordern. Einfach Mail mit Stichwort Flying Schlemmer schreiben und an info@tomami.eu schicken und das gratis Musterpaket ist schon auf dem Weg zu dir.
Werbung Ende.
Aber ist schon eine Challenge. Also ist es eine größere Herausforderung?
Was heißt größere Herausforderung? Ich würde sagen, es ist eine andere Herausforderung, weil du auch daraufhin die Menüplanung schon anders gestalten musst, oder? Wir hatten zum Beispiel im allerersten Menü, bevor wir aufgemacht haben, hatten wir ein Entrecôte im Hauptgang. Und dann habe ich es am ersten Probeabend mit unserer Familie, Probeabend habe ich es angebraten, als die Gäste da waren, habe aber die Lüftung ausgelassen, weil ich dachte, oh, das ist zu laut und das stört die. Und Entrecôte hat nun mal sehr viel Fett. Das heißt, es war halt im ganzen Raum Rauch. Und du hast diesen Raum hier Rauch nicht mehr aus diesem Raum gekriegt. Und dann überlegst du halt, okay, hey, wie drehe ich an den Stellschrauben? Dann haben wir für das ganze Menü immer um 5 Uhr habe ich das Entrecôte angebraten, danach Stunde durchgelüftet und es hat keiner mehr gerochen, als er reingekommen ist. Und daraufhin merkst du halt immer so, okay, die kleinen Tücken, an welchen Stellschrauben du drehen musst. Aber das ist ja auch das Schöne.
Ist auf jeden Fall mal was anderes, wie das, was man vielleicht kennt. Und vielleicht auch, man muss vielleicht auch kreativer werden.
Ja, definitiv. Also es macht halt schon aus, was schreibst du ins Menü, wie ist die Menüabfolge, wie viel verschiedene Sachen kannst du auf dem Herd stehen haben. Du hast keinen anderen, der dir zukocht, oder du kochst wirklich Gang für Gang komplett alleine. Und da ist halt die Organisation das A und O. Und vor allen Dingen, da die Gäste mit im selben Raum sind, merkst du halt auch, dass du ganz anders arbeiten musst. Ne? Also die Gäste sagen Gott sei Dank immer, sie verstehen gar nicht, wie sauber das aussieht. Sie sehen mich gar nicht arbeiten und plötzlich steht der Teller schon da. Also es ist halt wirklich, wie man früher schon gelernt hat, oder? Das Mise en Place ist das A und O.
Ja, ohne geht's nicht. Ist ja das Wichtigste überhaupt.
Ja, definitiv. Also wenn du jetzt hier plötzlich irgendwas noch rudern müsstest hin und her, und ich glaube, das wird der Gast auch nicht direkt merken, aber irgendwann merkt das, wenn du unsicher wirst. Und es ist halt im Endeffekt, ist es wie ein kleines Theaterstück, was die Leute erleben, weil sie diese ganze Show quasi miterleben. Alles, was hier bei uns in der Küche passiert, siehst du live. Und das ist halt nochmal was ganz anderes. Dir wird einfach ständig auf die Finger geguckt.
Würdest du sagen, jetzt wenn wir, du machst ja alles allein im Prinzip, sag jetzt mal in der Küche beziehungsweise zu zweit mit deiner Geschäftspartnerin zusammen, aber macht es einen Unterschied für dich zu sagen, ich habe kein Team um mich rum?
Also was heißt fehlt? Ich habe immer einen super Austausch mit der Johanna. Vielleicht auch manchmal ganz gut, dass du einen Input von jemandem bekommst, der mit Kochen nicht viel am Hut hat. Und ja, im Endeffekt, ich habe lange im Team gearbeitet, auch als Küchenchef, hatte ein Team von 10 Leuten und es ist auch nicht immer einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will halt wirklich das auf den Teller bringen, wofür ich stehe. Wir servieren nur Sachen, die ich selber gerne essen würde. Also, und da ist schön, dass einem keiner reinreden kann. Manchmal bin ich aber auch du denkst schon, oh, jetzt mal jemanden, hey, hast du einen kleinen Tipp? Oder weil, ich meine, ganz ehrlich, du lernst jeden Tag neu dazu, oder es ist, du kannst gar nicht alles wissen. Und das ist natürlich, da fehlt einem der Austausch schon, aber da gibt es Telefone, du kannst hin und her schreiben, du kannst die Leute anrufen. Und im Endeffekt ist das wichtigste Feedback einfach immer das des Gastes.
Wie machst du das denn du eigentlich? Weil in so Gastroküchen oder generell stehen da sehr viele, ich sage jetzt mal, teure Gerätschaften. Es gibt eine Haushaltsmaschine, die steht mittlerweile auch fast in jeder Haushaltsküche rum. Aber es gibt ja auch so Sachen wie, ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber eine etwas teurere, ich nenne es jetzt mal Eismaschine in Anführungsstrichen.
Und da gibt es ja zwei.
Mit Paco geht's los. Und beispielsweise auch ein Dampfgarer steht ja auch bei vielen oder ein Salamander. Sind ja lauter Dinge, die man jetzt in der Haushalts Küche jetzt beispielsweise nicht hat. Also wenn ich jetzt an diese Eismaschine mit Paco am Anfang ein bisschen denke, da bin ich ja schnell mal 5.000, 6.000 Euro los, wenn ich mir die zu Hause kaufen wollen würde. Wie kompensierst du es?
Na gut, also wir wollen jetzt nicht hier den Teufel an die Wand malen. Also was wir haben bei uns in der Küche ist 3 Induktionsplatten, dazu 2 Haushaltskombigarer. Was wir versteckt unterhalb der Küche haben, ist ein Warmhaltegerät sozusagen. Und die sogenannte Eismaschine, die versteckt sich natürlich ein bisschen, weil sie sehr laut ist, weil ich die älteste Maschine von meinem Vater abgreifen durfte, weil wir am Anfang natürlich kein Budget hatten. Also ohne sowas geht's nicht. Das ist schon was anderes, also vom Gefühl her auch und von der Genauigkeit, das macht schon einen Unterschied.
In der letzten Folge hatte ich es auch kurz angesprochen, aber die Frage passt heute auch sehr gut, finde ich. Was ist deines Erachtens das unterschätzteste Küchenutensil?
Das unterschätzteste Küchenutensil? Ich würde sagen, eine vernünftige Sauteuse.
Okay.
Also das in erster Linie finde ich ganz wichtig, dass die Sauteuse gut in der Hand liegt und dass du einen hohen Rand hast, um Soße aufzuschäumen. Und was ganz essentiell wichtig ist, sind Gummischaber.
Wie würdest du es begründen?
Ja, ich finde einfach, die Gummischaber, wenn du was aus dem Topf auskratzt und du kratzt es bis auf den Löffel oder bis auf wirklich letzte Fitzel raus, das ist halt einfach, ne, schön zu sehen. Das könntest du die Sauteuse gerade wieder wegstellen.
Jetzt, wenn du hier bei der Kochinsel so alles zubereitest und bei dir man wirklich dort an dem Barhocker sitzt, dann darf dir im Prinzip ja überhaupt kein Fehler unterlaufen. Beziehungsweise würde man es dir merken, wenn dir tatsächlich mal einer unterläuft, oder kannst du es gut wegschauspielern?
Ja, ich würde schon gut sagen, dass ich das mittlerweile ganz gut wegschauspielern kann. Und ja, wirklich nochmal Klopf auf Holz, wie vorhin. Bisher sind nicht viele Fehler passiert. Es ist halt auch ganz unterschiedlich, oder? Es ist ja wirklich, wenn du hast ja deinen Ablauf, du weißt, was kommt wann. Und ich bin Gott sei Dank jemand, der gut mit den Gästen nebenher reden kann und trotzdem multitaskingfähig ist. Es ist knapp 2 Wochen her oder sowas, da ist mir das mal passiert. Ich habe mit den Gästen gequatscht. Und irgendwann gucke ich so und denke so, oh, ich habe gar nicht die Wärmeschublade für die Teller an. Und das habe ich dann einfach ganz offen gesagt. Ich so, ja, durch so viel Quatschen ist mir jetzt der Fehler unterlaufen, nicht, dass ihr gleich kalte Teller habt. Und das, ich finde halt, Fehler passieren, oder? Fehler gehören dazu und niemand ist perfekt. Und von daher finde ich das einfach, warum überspielen, wenn es ja auch in dem Moment, du musst ja auch gucken, oder? Du bist ja im Endeffekt der Entertainer für den Gast. Und wenn der Gast denkt, es ist alles perfekt, klar sieht es für den Gast oft so aus und Johanna und ich denken uns danach so, boah, ey, das war aber jetzt kein guter Abend, aber es merkt der Gast nicht, aber trotzdem dieses, manchmal auch diese Natürlichkeit zeigen, oder? Das, ich glaube, das ist oft das Wichtigste auch für den Gast, dass er sich wirklich, wie wir sagen, er soll wie bei Freunden sein, und auch wenn du bei Freunden zu Hause isst, es ist nicht immer alles perfekt.
Ganz und gar nicht. Also ich bin jetzt zwar kein Profi, aber selbst wenn wir daheim mal Gäste einladen und ich den Kochlöffel schwinge und mich an den Herd stelle, passieren da 1000 Fehler.
Ja, das gehört das dazu, oder? Aus Fehlern lernt man, und wenn du die Fehler auch nicht machst, wie willst du dich verbessern?
Ich sage immer, wenn du keine Fehler machst, gehst du nicht aus deiner Komfortzone raus.
Das ist auch gut. Das könnte ich mir auch merken.
Hier ist aber auch schon der ein oder andere Fehler passiert, habe ich bei meiner Recherche so ein bisschen rausgefunden. So ist es ja nicht. Also ich glaube, du hast mal Krabben vergessen. Das war zumindest eine Sache. Und ich glaube, bei irgendeinem Fisch ging auch schon mal irgendwas schief. Oder was? Oder ist es tatsächlich dasselbe gewesen?
Also sagen wir es mal so, das war mein allererster Wettbewerb, den ich mitgemacht habe, und ich bin absolut nicht der Wettbewerbstyp. Also ich koche wirklich oft einfach frei Schnauze und ich koche die Gerichte nicht vorher 10-mal durch oder so, bevor ich dann irgendwo hingehe. Ich weiß nicht, ich finde, das ist dann nicht mehr Kochen. Mir hat mein Küchenchef gesagt, Kochen ist Glückssache. Manchmal weiß ich, wovon er redet. Und ja, also ich habe mal bei dem Wettbewerb, bei dem ich mitgemacht habe, war das so, der Teller war perfekt, ausbalanciert, super, und so viele Leute haben es tatsächlich vorher probiert und fanden es gut, und dann habe ich Nordseekrabben noch da liegen gehabt und habe dann Minute vor Schluss so großkotzig, wie man ja manchmal ist, gesagt, ja, hier, Teller sind fertig, könnt ihr mitnehmen. Und dann irgendwann so, oh, ich habe die Nordseekrabben vergessen, die tatsächlich eine Hauptzutat waren. Und dann denkst du dir so, wie blöd kannst du eigentlich sein, weil das war halt nicht mal eine Zutat, die ich verarbeitet habe, sondern ich musste sie eigentlich nur auf den Teller legen. Habe aber tatsächlich trotzdem den dritten Platz gemacht, was dann natürlich ein schönes Gefühl war. Aber ja, du, Fehler passieren, oder? Ich habe mal in einer Fernsehshow, damals beim Eckhard Witzigmann, war das Thema Aubergine und ich habe bis heute ein Auberginentrauma. Weil ich habe versucht, eine Aubergine zu entsaften. Jeder, der das jetzt hört, wird sagen, wie kann man so blöd sein, eine Aubergine zu entsaften? Ja, da habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, wie kann das sein? Aber du wolltest halt jemanden beeindrucken, wolltest was Neues ausprobieren. Es hat nichts funktioniert, also es ist kaum, also wirklich kaum Saft rausgekommen. Der Entsafter war kaputt und mein Teller war eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe die Auberginen dazu noch angebrannt, habe den Herrn Witzigmann noch gefragt, der, ich hoffe, Sie mögen Röstaromen. Und das, ja, aber das sind so Sachen, die prägen dich auch für die Zukunft, oder? Das ist ja auch schön, wenn du über sowas reden kannst, weil im Endeffekt, ob ich jetzt Erster, Zweiter oder Dritter bei dem Wettbewerb geworden bin, das interessiert keinen. Das interessiert auch mich heutzutage nicht mehr. Damals war ich vielleicht kurz geknickt, weil ich halt selber schuld war. Aber im Endeffekt, es geht immer weiter und das ist ja das Schöne.
Aber im Zweifel dann Angriff nach vorne, lustiger Spruch und versuchen zu retten.
Ja, also ich habe halt tatsächlich wirklich auch, ich sag mal so, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Mir fallen recht spontan häufig irgendwelche Sachen ein, die ich als Konter auch geben kann. Und oder auch um so ein bisschen das Ganze runterzuspielen vielleicht. Und ja, von daher einfach immer weitermachen.
Du warst ja auch vor ein paar Jahren ein bisschen im Fernsehen unterwegs, in diversen Shows. Würdest du sagen, dir hat's was gebracht? Oder bringt dir das für heute auch noch was? Oder ist das komplett verpufft und es war einfach für dich die eine Zeit, sag jetzt mal, um Erfahrungen zu sammeln ein bisschen und ja, Erfahrungen vielleicht auch im Bereich Kochen, neue Herausforderungen oder auch so ein bisschen einfach, okay, ich probiere mich jetzt mal aus in der Fernsehlandschaft.
Ja, also Fernsehen ist immer spannend, oder? Es ist eine ganz andere Welt und die erste Fernsehshow, die ich mitgemacht habe, war 2019 Top Chef Germany, damals eben mit Eckhard Witzigmann in der Jury. Und das sind einfach in der Zeit, auch wenn es eine kurze Zeit, ich bin in der ersten Folge rausgeflogen, war also nicht lange dabei, aber du hast so viele Freunde und Leute kennengelernt, mit denen du heute noch in Kontakt bist, regelmäßig die Gastrowelt so komplett weltweit verteilt und das erweitert einfach deinen Horizont und genauso wie 2021 The Taste, super Reise gewesen, sogar bis ins Finale gekommen diesmal. Damals war ich dann aber auch schon, also 2019 war ich noch Chef de Party und musste gegen viele Sterneköche schon antreten und dann wirst du halt nervös, oder? Du weißt nicht, was kannst du eigentlich, oder? Versuchst dann eben Sachen wie Aubergine zu entsaften. Bei The Taste, 2 Jahre später, war ich schon Küchenchef, war also ein bisschen gestandener in der Sache und habe gesagt, hey, ganz egal, was kommt, ich koche meinen Stiefel, weil das, was ich koche, schmeckt mir, also wird es auch den Leuten schmecken. Und warum verstellen, oder? Dein eigener Geschmack ist ja oft auch der richtige, weil du kannst es halt mit viel mehr Herzblut zeigen. Und von daher die Reisen im Fernsehen, unfassbar viel Spaß gemacht, coole Leute kennengelernt. Ich würde es einfach jederzeit wieder machen.
Jetzt ist es ja in der Sterneküche so, dass Perfektion eine ganz große Rolle spielt. Gibt es da noch den Platz für Spontanität und Zufall?
Ja, also definitiv gibt es den Platz für Spontanität und Zufall. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf. Die Johanna dreht mir bestimmt den Hals um. Bei uns ist es so, wir wechseln alle 6 bis 8 Wochen unser 7-Gang-Menü. Ganz am Anfang sind wir gestartet mit alle 4 Wochen wechseln. Und ich habe es teilweise zeitlich gar nicht geschafft, die Gerichte vorher zu probieren. Ich probiere bei jedem Gericht die einzelnen Zutaten. Aber dass ich mal einen kompletten Teller von mir selber irgendwann mal gegessen habe, ist ganz, ganz selten vorgekommen. Und oft sind die Gäste die Ersten, die es beim neuen Menü bekommen. Also ich würde sagen, ich habe da Gott sei Dank bisher ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dass wenn ich alles einzeln probiere, dass ich mir das im Kopf zusammensetzen kann. Und ja, ich meine, es hat für den Michelin-Stern gereicht, dann kann es nicht ganz so falsch sein. Wobei ich auch von vielen schon gehört habe, dass sie das niemals machen würden, sie würden sich es nicht trauen. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, wenn ich zu viel probiere und das ganze Gericht, und einerseits hast du nicht die Zeit, dich an den Tisch zu setzen und sagen, oh, ich will fühlen wie der Gast. Und andererseits denke ich dann, wirst du als Koch nicht zu perfektionistisch? Willst du nicht dann noch mehr? Willst du sagen, ey, da ist noch ausbalanciert, da musst du noch was machen? Und im Endeffekt kann ich mir schnell vorstellen, dass ich persönlich mich da verzetteln würde und zu viel will. Von daher werde ich es auch erstmal so beibehalten.
Komm mal an der Stelle mal zur Cheffrage. Du weißt in dem Fall, von wem sie kommt, weil du sehr fleißig den Instagram-Kanal auch verfolgst von The Flying Schlemmer und auch den Podcast. Und du warst ja tatsächlich, hast du mir gerade vorher erzählt, aufgrund des Podcasts bei einem anderen Sternekoch zu Gast, oder?
Ja, genau. Also ich war im Bon Vivant beim Nicodemus Berger Essen. Coole Erfahrung, geile Location, hat richtig Spaß gemacht. Ist halt mal was ganz anderes. Und ja, ich verfolge The Flying Schlemmer ganz gern. Macht mir unfassbar viel Spaß zuzuhören, auch was da alles so passiert. Und von daher weiß ich, von wem die Frage kommt. Und ich freue mich sehr.
Genau, die Frage kommt nämlich diesmal von Toru Nakamura. Du hast es gesehen, weil ich es letzte Woche ja gepostet hatte, dass ich bei ihm zu Gast war. Und wer eins und eins zusammenzählt, wusstest du ja, du bist der Nächste. Also kann sie nur von ihm kommen. Toru, würdest du ihn mal gern kennenlernen?
Ich habe ihn schon mal kennengelernt. Also ich war mal bei ihm zu Gast im Restaurant, habe danach auch mit ihm gequatscht. Weil ein Bekannter von mir hat dort bei ihm gearbeitet und dann sind wir damals in die Schreiberei und super sympathischer Typ, wirklich unfassbar, was sie auf die Teller bringen, was für eine Leistung, was für Geschmackskombination und von daher, ich habe ihn kennengelernt, aber ich würde sagen, ich glaube, er kennt mich nicht.
Ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, du hörst es gleich selber. Toru, da müssen wir nochmal reden. Aber vielleicht ergibt sich dann nochmal eine Möglichkeit. Ihr habt mir eine Frage mitgegeben und ich finde, sie hat schon in sich. Ich habe sie ein bisschen im Vorfeld mal angeteasert. Hab gesagt, beschäftige dich mal ein bisschen mit der Schweiz. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt aber nicht allzu viel Angst gemacht.
Ja, also die Schweiz, ich lebe hier gerne, aber ich würde sagen, so gut kenne ich mich dann auch nicht aus, weil du natürlich viel am Arbeiten bist und nicht immer Zeit hast, rumzureisen. Oder ich bin gespannt, was kommt. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht müssen andere uns helfen.
Dann hören wir mal rein.
Ja, hallo Christoph. Liebe Grüße aus München. Ich bin's, der Toro. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wir kennen uns zwar noch nicht, aber you never know, Schweiz, wunderschönes Land. Hier kommt meine Frage, die ich mir überlegt habe, die mich wahnsinnig jetzt beschäftigt hat. Woher kommt es eigentlich, dass die Schweiz so berühmt ist für Schokolade?
Hallo Toru erstmal, vielen Dank für die Frage. Ich habe es gerade Christian schon gesagt, ich habe dich schon mal kennengelernt. Warum die Schweiz so berühmt ist für Schokolade? Also es gibt sehr viele Schokoladenhersteller in der Schweiz und die Schokolade ist einfach immer unfassbar gut, welche du hier essen kannst. Und von daher glaube ich einfach, dass die Leute sich das so mittlerweile, dass sich das eingebürgert hat, hey, gute Schokolade gibt es in der Schweiz. Und warum aber der Ursprung hier ist oder warum das die Leute denken, das müsste ich vielleicht mal recherchieren. Also ich liebe die Schweizer Schokolade. Es gibt wirklich facettenreich, also auch für die Gastronomie gibt es super Produzenten hier und ich arbeite sehr gerne mit Schokolade. Vorzugsweise aber mit weißer oder mit Vollmilchschokolade. Zartbitter ist mir dann nicht so lieb. Aber coole Frage, aber so richtig kann ich sie jetzt gar nicht beantworten.
Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, weil ich mir schon gedacht habe, dass es ein bisschen schwieriger wird. Weil er, mir hatten eben, nachdem er die Frage aufgenommen hatte, wir haben auch ein bisschen gerätselt, haben gesagt, naja, Schweiz, Kakaopflanzen wachsen hier nicht. Zumindest wüssten wir nicht wo. Mehr hat die Schweiz auch nicht. Also woher kann es kommen? Es ist tatsächlich so, im 17. Jahrhundert gelangte Kakao schon über Italien in die Schweiz. Also da sind die Ursprünge, also schon viele hunderte Jahre zuvor. Und im 19. Jahrhundert gab es ein paar Pioniere, die beispielsweise Milchschokolade dann erfunden haben oder ein bestimmtes Verfahren, dass Schokolade zart schmilzt. Und so hat sich das so ein bisschen gefestigt. Und da wundert es auch kaum, dass Schweiz tatsächlich das höchste pro Kopf Schokoladenverbrauch hat weltweit.
Gut, so viele Menschen wie in Deutschland leben hier nicht. Das ist nochmal was anderes. Aber das ist natürlich, 17. Jahrhundert, schon eine Ansage. Hätte ich vielleicht früher mal ein Referat drüber halten können in der Schule, dann hätte ich es jetzt gewusst.
Schokolade kann man ja auch beim Kochen gut einfließen lassen. Wenn wir mal bei dem Thema Schokolade gleich bleiben, da hat Toru jetzt natürlich eine coole Steilvorlage für heute gemacht. Bei welchen Gerichten hilft es mit Schokolade so ein bisschen das gewisse Extra rauszukitzeln?
Ja, es kommt auf die Schokolade drauf an. Es gibt ja auch bei der Schokolade mittlerweile verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe zum Beispiel mal eine Java-Schokolade verwendet, die ist vom Java-Vulkan, kommen die Kakaobohnen, und dann hat das wirklich leicht geräuchert geschmeckt. Das war unfassbar spannend. Und das habe ich zum Beispiel mit einer Entenleber kombiniert. Es braucht natürlich, wenn du so eine bittere, intensive Schokolade hast, brauchst du gewisse Süße im Produkt. Und andererseits, Schokolade bietet sich halt natürlich für jedes Dessert an. Also definitiv. Oft ist es im Dessert einfach auch wichtig, ne, Schokolade zu verarbeiten. Ich mache es nicht jedes Mal, weil ich finde, manchmal ist mir Schokolade dann selber zu süß. Aber ich sehe Schokolade in erster Linie im Dessert. Man kann es aber auch in die Soßen einbinden. Also das ist, es gibt ja so einen Klassiker, Beurre Blanc mit weißer Schokolade aufmontiert statt mit Butter. Und ja, kann man machen, muss man aber nicht.
Gibt es ein Hauptgericht, wo du sagen würdest, da würde es auf jeden Fall gut dazu passen?
Ja, klar, also zu Wild passt das natürlich ganz gut. Also in der Wildzeit mit so einer schönen, also eine schöne kräftige Soße, eine schöne Jus mit ein bisschen zartbitter Schokolade eingerührt, das passt schon gut. Und vielleicht noch ein paar Brombeeren dazu oder sowas. Also das ist schon wirklich so diese Herbst-Wintersaison, wo Schokolade sehr gut passt. Habe ich tatsächlich aber noch nie, egal wo ich Küchenchef war oder auch gearbeitet habe, haben wir das ganz, ganz selten mal verwendet im Hauptgang.
Ich finde es ja tatsächlich immer so, was für mich bei Schokolade das Schlimmste ist, ist Schokolade gepaart mit Orange. Viele lieben es. I hate it.
Boah, da gibt es doch diese ganz komischen von früher, diese Softcakes oder wie die.
Ja, genau.
Oh nee, damit kannst du mich jagen, wirklich.
Also das Food Pairing ist eins, das tatsächlich ich überhaupt nicht verstehe. Schokolade, Orange. Egal wo. Ich finde, es passt nicht.
Ja, ich glaube, es wird eher passen mit weißer Schokolade. Aber dieses so dunkle Schokolade mit Orange, ich kann genau nachvollziehen, was du meinst, weil das ist auch nicht meins.
Gibt's sonst noch was, was man mit Schokolade auf keinen Fall machen soll? Außer mit Orangenpären?
Zu lange warten, bis sie weg ist.
Jetzt bist du ja hier in der Schweiz und die Schweizer haben ja sehr einen hohen Qualitätsstandard, was Schokolade betrifft. Auf was muss man achten, sag jetzt mal, wenn man mit Schokolade kochen muss? Tut's die, sag jetzt mal, günstige aus dem Supermarkt auch? Oder wird man das immer beim Essen tatsächlich rausschmecken, wenn du es beispielsweise in Soßen mit einbindest?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also mein Schokoladenlieferant wird jetzt wahrscheinlich, wenn er das hört, sagen, hey, sag das nicht, es gibt nur unsere Schokolade. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied, welche Schokolade du verarbeitest. Im Endeffekt muss einfach das Endprodukt stimmen. Es muss rund sein und vor allen Dingen muss es im Kontext zusammenhängen können, und das ist halt das Wichtigste. Und ob du jetzt eine Schokolade fürs Kilo für 40 Franken kaufst oder für 10 Franken, ich glaube, im Endeffekt wird es der Gast nicht merken, weil du selber es auch nicht merkst.
Jetzt, wenn wir über Schokolade reden, kommen wir natürlich auch an einem anderen Thema aktuell gar nicht vorbei. Überall in den Munden im Moment das Wort Dubai. Wie stehst du dazu, dass Personen teilweise 10 Euro mehr für eine Tafel Schokolade oder 10 Euro und mehr für eine Tafel Schokolade ausgeben, auf der anderen Seite kein Geld für qualitative Restaurants übrig haben?
Ja, es ist eine gute Frage. Also ich bin, glaube, diesem Trend Gott sei Dank sehr stark ausgewichen, weil ich das gar nicht so mitbekommen, aber ich habe immer nur gehört, oh, Dubai Chocolate, Dubai Chocolate, Dubai Chocolate, und habe gedacht, ja, was ist das? Und dann hast du es dir so ein bisschen mal angeguckt. Im Endeffekt ist es einfach Marketing, ne? Und das ist unfassbar gutes Marketing, also das haben sie wirklich schlau gemacht. Und ja, ich glaube, jeder, der es probieren will, soll es probieren. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, oh, mit sowas will ich nichts zu tun haben, will ich nicht probieren, auf den Trend will ich nicht aufspringen, ist auch voll okay. Wichtig ist einfach, dass du für dich selber entscheidest, was bist du bereit auszugeben, und du solltest jetzt nicht die Dubai-Schokolade kaufen und einen Tag später in den Supermarkt gehen und das Billigste vom Billigen kaufen, weil du sagst, oh, ich habe kein Geld mehr. Dann solltest du dir halt überlegen, ob die Dubai-Schokolade das wirklich wert ist oder ob du lieber sagst, hey, ich gehe nächste Woche ins Restaurant, gib da mit Freunden gutes Geld aus und vielleicht kriegst du sie auch da.
Ja, was ja das Schlimme ist, es gibt ja, habe ich die Woche erst gesehen, ja, den nächsten Trend mit Engelshaar-Schokolade. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz schon angekommen ist.
Bisher nicht, wir Schweizer, wir sind da immer ein bisschen hängen dahinterher, was die Trends angeht.
Es ist eine pinke Schokolade, wenn man die auseinanderbricht, dann kommt so Zuckerwatte hervor. Kostet eine Tafel 30 Euro.
Ja, ich muss auch, vielleicht mache ich mal irgendwie eine Schokolade gefüllt mit Kaviar oder sowas und dann verkaufen wir die für 50 Franken oder so.
Funktioniert. Wir hatten das letzte Mal in der Schweiz war Food Pairing Tipp vom Kevin, weiße Schokolade Kaviar und du sitzt hier an der Quelle.
Ja, genau. Also ich sitze hier tatsächlich an der Kaviarquelle. Unser Vermieter ist Händler für Kaviar, Trüffel, asiatische Produkte, das Ganze. Ich kann ihn ja mal fragen, ob er mir eine Dose gibt und ich eine Schokolade ausprobieren kann. Es wird nur schwierig von der Haltbarkeit wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich glaube es schwierig auszuprobieren.
Ich habe es dir vorhin schon erzählt, du kennst ja die Folge noch nicht, ich schon, vor zwei Wochen mit Toro, oder beziehungsweise letzte Woche in der Aufnahme mit Toro, er hat ja eine Challenge von mir gekriegt. japanische Art, vielleicht machen wir jetzt mal die Schokolade Calm-Style.
Ja, warum nicht, oder? Wenn es auch so gutes Geld bringt wie die anderen beiden, dann können wir ja mal probieren, oder? Aber ich würde sagen, das Resto behalten wir trotzdem, weil es macht einfach viel zu viel Spaß, mit unseren Gästen zu interagieren und zu sehen, wie sie das Erlebnis auch fühlen. Und das ist ja hier nochmal ganz kurz auch wieder, ich koche bei den Gästen mit im Raum, oder sie sehen alles, was passiert. Vor allen Dingen sehe ich aber auch, was passiert bei ihnen. Was passiert, wenn sie den ersten Löffel mit dem Essen im Mund nehmen, oder du kannst es nicht verstecken, die ersten ehrlichen Emotionen, wenn du mal hörst oder so dieses Ganze, das ist auch für mich als Koch, auch wenn du hinter diesem Gericht stehst, das ist einfach so ein schönes Gefühl, so die Leute gucken sich an, strahlen dabei, sie genießen es richtig und das ist so cool, dass du das als Koch wirklich miterleben kannst.
Ja, ich finde immer das Wichtigste bei einem Restaurantbesuch, wenn du rausgehst oder wie auch während dem Abend, wenn dir das Essen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, dann finde ich, ist extrem viel richtig gelaufen.
Ja, definitiv, oder? Wir haben so ein bisschen, das habe ich 2019 bei Top Chef, habe ich die Sonja kennengelernt, Sonja Baumann vom Neobiota in Köln. Und die haben damals das Motto, immer hat sie gesagt, wir leben so ein bisschen danach wie Löffel rein glücklich sein. Und das habe ich danach wirklich auch versucht, zu meinem eigenen zu machen. Und ich kopiere das jetzt quasi von ihr Motto, ne? Sonja, nicht böse sein. Und ich sage das den Gästen auch bei uns, oder bei jedem Gericht gibt es eine Soße, weil ich sage, ohne Soße ist einfach nicht schön, gefällt mir nicht. Und es gibt zu jedem Gericht einen Löffel dazu und die Leute sollen es auflöffeln. Wir servieren fast immer ohne ein Messer dazu. Und von daher leben wir auch das Motto Löffel rein glücklich sein. Von daher, Sonja, vielen Dank.
Gab es noch andere, die dir Weisheiten mit auf den Weg gegeben haben?
Ja, was heißt Weisheiten mit auf den Weg gegeben haben? Also mein Vater ist ja auch Koch, hat beim Eckhard Witzigmann gearbeitet und hat damals schon gesagt, wenn du das mit dem Kochen machen willst, ich wollte es nie machen, ich wollte nie was mit Kochen am Hut haben, weil du das von den Eltern aus dem Betrieb kennst, siehst, wie viel Arbeit dahinter steckt und habe immer gedacht, ich will was anderes machen und bin dann doch in die Schiene reingerutscht und er hat halt immer gesagt, ja, guck, dass du in einem Betrieb lernst, wo du auch einfach kochst, ne? Also nicht nur 2 Sterne, 3 Sterne oder sonst was, nimm auch mal in deiner Laufzeit ein Bankett mit, wo du 1000 Leute schicken musst und so, das an solchen Aufgaben wächst du. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, oder? Dass du halt alles machst. Ne? Es bringt dir nichts, wenn du 10 Jahre im 3-Sterne-Restaurant gearbeitet hast und oft einfach nur dieselbe Arbeit gemacht hast und weißt gar nicht, was ist ein Grundfond, wie koche ich den? Und von daher ist es, mein Vater hat immer gesagt, du musst die Basics verstehen, dass du alles andere umsetzen kannst. Und ich merke immer mehr, dass er unfassbar viel richtig gemacht hat damit, mit dieser Aussage, weil wenn du die Basis kennst und weißt, was ist ein Grund, oder nicht, es geht jetzt gar nicht um den Grund vor, sondern einfach, wie muss eine Soße gekocht werden, wie tief soll sie im Geschmack sein, da kannst du alles danach ableiten. Dann ist es auch egal, welche Stilistik du anwendest und im Endeffekt ist es für jeden Koch einfach das Wichtigste, sei mit Herzblut dabei und bring das auf den Teller, was du am liebsten selber gerne isst, weil das spürt der Gast.
Du wolltest ja ursprünglich in den Sportbereich gehen, soweit ich weiß.
Ja, wollte, wenn man mich so sieht, dann denkt man sich auch, was hat der denn erzählt? Nein, also das war halt so wirklich, wenn du im elterlichen Betrieb aufwächst und es ist einfach viel Hektik, viel Arbeit, Ich konnte als Kind auch keine Pommes essen. Weil ich immer vom Wirtshaus, von meinen Eltern, vom Hotel, wenn die Leute Pommes gegessen haben, hat es für mich so nach Pommes gerochen und dann konnte ich die nicht essen, weil ich habe immer Reis mit Soße gegessen oder so. Und ja, im Endeffekt war das dann so, ja, als junger Schüler denkst du dir, ja, was kannst du machen? Ja, komm, gehst studieren, irgendwas fällt dir schon ein. Und bin dann aber durch den Sport in meinen Ausbildungsbetrieb gekommen, durfte dort dann halt nebenher der Sportleidenschaft weiter nachkommen und habe da dann die Liebe zum Kochen wirklich entwickelt. So nach 2 Jahren der Ausbildung, wo du wirklich viel Frühdienst gemacht hast, dass ich am Abend zum Training gehen konnte und alles. Aber irgendwann, wenn du das erste Mal so Personalessen kochen darfst und die Leute finden es lecker und dann denkst du dir so, boah, cool. So, ne? Und das war bei mir schon immer so, wenn man mir Verantwortung gegeben hat, habe ich alles dafür getan. Also dann war ich der Erste auf der Arbeit, bin der Letzte, der gegangen ist. Ich wollte die Leute einfach glücklich machen und wollte die Verantwortung auch tragen. Und das war mir immer ganz wichtig, dass ich die Verantwortung auch bekomme.
Welchen Stellenwert hat so Personalessen in so einem Gastro-Team?
Also Personalessen, da werden jetzt wahrscheinlich alle sagen, ich habe recht, ist das Schlimmste überhaupt. Es ist als Koch, wenn du Personalessen kochen musst, du kannst es nicht allen recht machen. Es ist immer so schwierig, irgendjemand hat da was zu meckern. Der eine sagt, oh, ich will gesund essen, dann machst du einen schönen Salat, machst du ein bisschen Puleestreifen dazu, so eine Art Caesar Salad. 80% der Leute feiern es, oh nee, was soll ich mit Salat, sagen die anderen. Dann, sie wollen Schnitzel, machst du Schnitzel, oh, wo ist das Gesunde, ich kann doch nicht nur sowas essen. Das ist so dieses, ja, aber wo kannst du im Leben schon allen Leuten alles recht machen? Ne? Aber Personal, Essen, Kochen kann schon sehr undankbar sein.
Jetzt hast du es gerade gesagt, Caesar Salad ist ja auch ein Thema, was bei dir gerade aktuell auf der Karte steht. Witzigerweise habe ich auch da erst vor kurzem in der Folge drüber gesprochen, dass sich keiner in Fine Dining so richtig an das Salatthema rantraut. Umso mehr freut es mich, das mal heute probieren zu können, wie das auf dem Level so ist. Bei dir gibt es ihn mit Lattich, Gruyère, Périgord-Trüffel. Was macht den Salat diesmal aus?
Genau, also es ist unsere Variation des Caesar Salad. Wir nennen ihn liebevoll immer Caesar Salad Deluxe. Und zwar ist der Lattich für 24 Stunden in einer French-Soße mariniert. Das Ganze wird dann getoppt von einer Estragon-Creme. Dann kommt eine leicht getrüffelte Eigelb-Creme dazu. Wir reiben 24 Monate gereiften Gruyère obendrauf, schwarzen Périgord-Trüffel. Und dazu kommen dann noch Rauchmandeln, um das Ganze ein bisschen zu verfeinern und auch so, dass du wirklich die Texturen von dem klassischen Caesar Salad hast. Klar, Brotkrotons sind nicht drauf, dafür sind aber die Rauchmandeln da. Klassisch machst du ja auch was mit Ei, pochiertes Ei oder sowas, deswegen bin ich an die Eigelbcreme gegangen. Und dann einfach so unsere Interpretation dazu, weil ich finde, oft ist so ein richtig guter Salat einfach unfassbar unterschätzt, oder? Das ist einfach was Schönes.
Ja, es traut sich aber auch irgendwie keiner ran.
Ja, was heißt trauen? Aber du hast schon recht, also es steht selten drauf, weil das halt viele immer mit, ja, vielleicht haben sie auch Angst zu sagen, ich schreibe einen Salat auf die Karte, weil die Gäste denken, oh, der serviert mir einen Salat, das ist aber günstig, wieso soll ich jetzt dafür Geld ausgeben? Ja, ich finde, Salat ist auch unterschätzt, nicht nur Küchenutensilien, die unterschätzt werden, sondern auch Produkte und einfach ausprobieren. Ich habe auch gedacht, oh, ein Caesar Salad, ich liebe Caesar Salad, ich würde gerne Caesar Salad essen und dann habe ich das mal ausprobiert und bisher war das Feedback ganz gut, ich bin gespannt, was du sagst.
Wie kann man den guten vielleicht auf einen einfachen Weg daheim machen?
Ich glaube, beim Caesar Salad ist das Wichtigste die Soße. Nicht sparen an der Soße, immer viel Soße drauf und die Soße muss einfach wirklich lecker sein, da gibt es aber super Rezepte überall zu finden. Von daher, und frischen Salat, ne? Also klar, uns ist jetzt 24 Stunden mariniert, hat aber trotzdem noch einen gewissen Knack, sag ich mal. Aber das zu Hause zu essen, das ist einfach was Schönes.
Ich schaue ja auch im Vorfeld, wie du gerade gemerkt hast, öfters die Karten an, was es so gibt. Was bei dir mir noch aufgefallen ist, du hast im Moment die Rinderbacke Stroganoff, Peperoni, Pilze, Rande auf der Karte. Das heißt aber nicht für alle, die jetzt zuhören, dass das Gericht, wenn die Folge draußen ist, noch auf der Karte ist, weil du wechselst morgen nämlich die Karte. Was ist das Besondere an dem Gericht und was bedeutet die Zubereitungsart Stroganoff für alle, die sich da jetzt nicht so gut auskennen?
Ja, also Stroganoff ist ja klassisch, Rindsfilet mit Peperoni, Essiggurke dabei, Pilze. Also es ist ja eigentlich so klassisches gekochtes Ragout sozusagen quasi. Die Rindsfiletspitzen mal schnell angebraten. Und das Ganze wird immer klassisch mit Tagliatelle serviert. Kann man auch mit Spätzle machen, egal wo man ist. Und ich mag einfach diesen Geschmack von der Soße vom Stroganoff. Und dann habe ich gedacht, hey, was kann ich machen, was ein bisschen besonderer ist. Und ich liebe geschmortes Fleisch. Und dann habe ich gedacht, oh, ich probiere mal was mit Rinderbacke aus, weil eben Rind und Rind passt. Haben wir die Komponenten einfach so ineinander oder auseinander gepflückt, dass es von den Aromen her schmeckt wie ein klassisches Stroganoff. Im Endeffekt sieht es aber schon ein bisschen anders aus.
Auf was muss ich achten, wenn ich es daheim kochen würde? Bei dem Gericht an sich, wenn man es jetzt nicht so ist jetzt nicht fancy, aber nicht auf dem Fine Dining Level macht.
Ja, also auch da wieder, ne, du musst schauen, dass du ein gutes Rind hast von der Qualität her und dass du dir vorher viel Zeit nimmst, um die Soße zu kochen, weil ja, hat man vielleicht schon gehört, ich bin ein großer Soßenfreund und ich finde es nicht zu schade, sich auch mal zu Hause Zeit zu nehmen, für so eine gute Soße zu kochen. Sonst gerne bei mir vorbeikommen, man kann sie in Gläsern kaufen.
bei Soßen, Soßenkochen ist ja aber auch eine Kunst, oder?
Ja, definitiv ist das eine Kunst, oder nicht? Umsonst hat man früher gesagt, dass der Soßenkoch, der sogenannte Saucier, der härteste Posten in der Küche und auch der wichtigste Posten in der Küche ist, hat sich heutzutage ein bisschen, was heißt gewandelt, also ich finde einfach, heutzutage ist es ein bisschen mehr, dass die Leute merken, dass jeder Posten in der Küche gleichwertig wichtig ist. Und aber eine gute Soße braucht Zeit, vor allen Dingen viel, viel Zeit. Du musst sie vernünftig auskochen, reduzieren lassen, bis sie auf dem Punkt ist, wo du sie haben willst. Und das braucht einfach Zeit. Und wenn du aber eine gute Soße hast und eine gute Soße servieren kannst, ist es oft schon sehr wichtig für ein ganzes Gericht.
Ja, ich habe das ja auch gemerkt, also nicht mit Suppen, aber nicht mit Soßen, aber mit Suppen. Beispielsweise Lucky Maurer hat ja den Tipp gegeben, bei mir davor immer Tafelspitze mit reingetan haben mit Suppenfleisch, meine Rinderhaxe, sage ich jetzt mal, mit reinzunehmen. Und ich habe dann beim Metzger mal die Beinscheiben gekauft und die Suppe war tausendmal intensiver wie davor. Schon allein würde ich jetzt zurückführen wegen dem Knochenmark, was drin ist, was sich dann natürlich langsam auflöst. Das macht ja schon extrem viel aus, auch was ich für Produkte, sage ich jetzt mal, hernehme, um mehr Power da reinzukriegen.
Ja, definitiv. Und wenn du jetzt sagst, mit dem Knochenmark, also ganz klar, Knochenmark, Fett ist immer Geschmacksträger. Deswegen lieben wir alle auch Butter. Das ist einfach so. Und es macht schon viel aus, wie viel Mühe du dir auch gibst beim Kochen, oder wie lange lässt du es einreduzieren, wie salzt du schon am Anfang oder eher am Ende. Das macht immer einen Riesenunterschied.
Was ich hier merke, wenn ich essen gehe, dass oftmals ja der Fleisch und so ein typischer Hauptgang ist, der gar nicht so hängen bleibt wie andere Gerichte, die man davor oder danach bekommt. Also ich mache mit meiner Frau auch gern so ein Ranking, so was war jetzt der Gang, der am besten geschmeckt hat, sag jetzt mal im Laufe des Abends. Und tatsächlich ist es ja oftmals so, dass dieser Hauptgang gar nicht so zur Geltung kommt. Woran liegt es, dass alles, was davor oder danach kommt, ein bisschen mehr in Erinnerung bleibt, aber mit dem Fleischhauptgang das Ganze ein bisschen, ja, schwierig ist?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube einfach, dass das so ist, weil viele sich auch zu Hause mal eher ein Stück Fleisch braten und das essen. Und ein Fisch oder sowas machst du dir zu Hause nicht unbedingt. Also ich kenne jetzt nicht viele, die sagen, oh, ich koche mir zu Hause einen Fisch oder ich brate mir einen Fisch, sondern wenn, dann sagen sie, ich esse Fleisch. Vielleicht hast du da das Ganze. Und es ist natürlich oft auch so, dass du bei den vorherigen Gängen mit den Aromen, mit der Säure, mit der Frische ganz anders spielen kannst. Oder du baust ja das ganze Menü immer einen auf. Und es ist einfach beim Hauptgang, beim Fleisch, ich sag oft auch, ich bin gar nicht der Freund von Fleisch im Hauptgang, du musst es halt oft einfach servieren, damit die Leute sagen, ach guck mal, der hat auch Fleisch. Weil ich finde, wenn das Produkt gut ist, ist das Produkt gut. Du kannst bei einem Hauptgang, bei einem Fleisch, aber weniger spielen mit allen Aromen drumherum, wie jetzt bei Fisch oder vegetarisch. Es braucht oft viel mehr, einen Fisch in Szene zu setzen oder was Vegetarisches so in Szene zu setzen, dass die Leute sagen, wow. Und ich glaube tatsächlich, dass es eher so ist, weil die Leute sich zu Hause ein Fleisch vom Grill oder was auch immer. Von daher, wir versuchen aber trotzdem immer, dass der Hauptgang nie abfällt. Aber es ist auch immer Geschmackssache. Oder dem einen kann der Hauptgang sagen, hey, das war das Beste vom ganzen Menü. Und der andere sagt, ja, okay. Hören wir Gott sei Dank nicht oft. Wirklich, Gott sei Dank. Aber es ist oft so, dass es zum Hauptgang hin ein bisschen abfällt, weil du aber auch beim Hauptgang schauen musst, verzettel dich nicht, mach nicht zu viele Komponenten auf den Teller, dass der Gast es gar nicht mehr versteht, oder? Ich finde auch, klar, wir kochen Gourmet-Küche, wir kochen einen Stern, aber im Endeffekt sollte der Gast verstehen, was auf dem Teller ist und nicht... es ist einfach nicht mein Stil, 30, 40 Pünktchen draufzusetzen und das, weil der Gast schmeckt das eh alles nicht raus, was du dir vielleicht als Koch denkst. Von daher versuche ich auf immer oder auch oft dran zu denken, was würde ich wirklich selber gerne essen und wie kann ich das so umsetzen, dass der Gast es auch versteht.
Gibt es noch etwas, wo du sagst, okay, das würdest du gerne essen und du hast es tatsächlich noch nicht in eine Karte mal mit eingebaut, mit eingesetzt, was irgendwann mal noch kommen wird oder an dem du noch kämpfst oder arbeitest?
Och, du stellst mir Fragen, ey. Das ist, da müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, ich weiß gar nicht. Also es gibt 100 Sachen, die ich noch nie, die ich selber gerne essen würde, die ich aber noch nie so auf die Karte genommen habe. Es ist auch immer schwierig, das zu sagen. Du musst ja auch auf die Saison gucken, du musst im Kontext gucken, passt es in die ganze Menüabfolge, weil ich liebe zum Beispiel Schnitzel. Naja, aber wie soll ich einen Schnitzel bei mir im Hauptgang servieren? Es wäre spannend, weil ich glaube, die Leute würden es sehr, sehr gern essen. Aber es ist halt so, wirkt das dann nicht zu plump, fragt man sich dann. Aber ich glaube, wenn du ein gutes Schnitzel machst, was natürlich auch nicht immer einfach ist, dass es funktionieren könnte und du so einen Wow-Effekt auslösen könntest. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht, es ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, aber es ist halt so, du musst ja auch gucken, was würdest du selber gerne essen und wie viel versteht der Gast dann davon. Ne? Und ein Schnitzel sagt der Gast, oh, das kann ich ja überall essen, warum soll ich jetzt dahin gehen?
Ja, vielleicht doch nicht mit Pommes.
Vielleicht schreibe ich dann einfach auf die Karte Kalb und die Leute kommen und sehen, das ist ein Kalbschnitzel.
Es ist ja oftmals der Vorteil, wenn man in der Karte dann tatsächlich nur noch die Produkte oder die Lebensmittel dann aufschreibt.
Ja, es macht es dir auch als Koch leichter, wenn du mal merkst, das eine Produkt ist jetzt gar nicht da, ich muss was anderes machen, was aber nicht in der Karte als Hauptzutat erwähnt ist. Was einen ähnlichen Geschmack hat, du machst es dir natürlich ein bisschen leichter. Ne? Weil wenn du jetzt draufschreibst, blöd gesagt, schwierig, was soll ich jetzt sagen, wilder Brokkoli. Und dann sagt dir dein Lieferant, oh, ich habe keinen wilden Brokkoli. Geht nicht. Wenn du Brokkoli auf der Karte drauf hast, kannst du wilden Brokkoli machen oder den normalen. So, das ist halt so ein bisschen dieses, aber du bist halt oft auch abhängig von der Natur, weil manche Produkte gibt es dann einfach nicht.
Boah, wir kriegen heute den Übergang zum Schluss heute.
Ich rede sehr viel, das höre ich immer wieder, du redest zu viel. Und
wir bauen heute einfach den Übergang mit.
Er ist doch schon gebaut jetzt.
Genau, absoluter Chaos, wir machen heute einen Chaos-Übergang. Dann kommen wir zum Ende von der Folge. Mit Blick auf die Uhr rennt immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre das immer sehr oft, dass die Zeit total schnell verfliegt.
Ja, also du kriegst es gar nicht so mit. Ne? Das ist halt, ich finde, das ist super schön, mich mit dir zu unterhalten. Das ist so persönlich, du merkst gar nicht, dass jetzt da Mikrofone davor stehen und ich hoffe, das kommt auch bei den Zuhörern so rüber, dass man sich halt wirklich, ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, als vor Kamera zu stehen, weil Kamera redest du in die Kamera und redest mit den Leuten hinterm Fernsehen und hier unterhältst du dich mit einer Person und ich glaube, du antwortest nochmal ganz anders und du kannst dich halt so zeigen, wie du bist und das ist halt unfassbar cool.
Und es hat dich heute auch ein bisschen nervös gemacht am Anfang.
Ja, tatsächlich, also ich habe es auch schon gesagt. Ich bin selten nervös, ich lasse mich selten aus der Ruhe bringen, aber wenn man Sachen macht, die man noch nie gesagt oder gemacht hat, wie jetzt, wie du vorhin gesagt hast, mit aus der Komfortzone rauskommen, Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht, wirklich.
Und bevor wir jetzt zur Verabschiedung kommen, du weißt es ja, als fleißiger Hörer ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt es noch was, was du den Hörern mitgeben willst, was dir auf dem Herzen liegt und über das wir vielleicht heute vielleicht auch noch nicht gesprochen haben?
Wir haben über vieles nicht gesprochen, aber wenn, dann läuft die Zeit ab. Nein, ich finde es einfach cool, dass ich dabei sein darf, dass ich The Flying Schlemmer auch ein Teil davon sein darf. Ich finde, ihr macht das richtig cool, super sympathisch. Und von daher, ja, das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, dass, klar, ich stehe alleine in der Küche, koche das alleine, aber dass ohne meine Geschäftspartnerin, die Johanna, das Ganze einfach nicht möglich wäre. Und sie mit genauso viel Leidenschaft und Herzblut dabei ist und wir einfach jeden Tag Vollgas geben und wir beide den Stern verdient haben.
Und dann nutze ich jetzt die Möglichkeit, wer den keine Möglichkeit hat, hierher in die Schweiz zu fahren, der kann sich ein paar Kilometer sparen. Im Oktober kommst du nach Ingolstadt.
Ja, genau. Also 26. Oktober, Sonntag, darf ich bei dir in Ingolstadt sein. Ich freue mich. Ich bin vor allen Dingen aber auch wirklich gespannt, was kommt, weil noch weiß ich nicht so viel.
Wir sind gerade noch in der Planungsphase. Mehr Infos dazu kriegt ihr natürlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate dazu. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir euch bei uns in Ingolstadt begrüßen dürfen. Und alle, die, wie gesagt, nicht die Möglichkeit haben, hier mal in die Schweiz zu kommen, können dann im schönen Bayern deine Gourmet-Teller genießen. Und damit möchte ich mich jetzt auch verabschieden, hier aus der Schweiz. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Seid gespannt, wir verabschieden uns.
Dankeschön und bis bald.
Bis dorthin, ciao, servus und macht's gut.